Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Thilo Mischke Uncovered Podcast. Mein heutiger Gast ist ein Mensch, den ich mehr oder weniger seit fast 15 Jahren kenne, ist zu viel, aber wir stehen in Kontakt. Und zwar ist der Grund dafür, dass ich vor 15 Jahren eine Reportage geschrieben habe für ein sehr kleines, aber mir sehr wichtiges Videospielmagazin. Und meinen heutigen Gast habe ich für diese Recherche zu dieser Reportage getroffen. Und viele Hörerinnen und Hörer werden verwirrt sein, warum jetzt gleich der Gast, stell dich gleich vor, Christian, mach dir keine Sorgen, warum jetzt gerade so eine Folge? Und ich muss ganz ehrlich sein, es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, ich bin meinem heutigen Gast das irgendwie schuldig, warum erkläre ich auch nochmal gleich. Und zweitens, ich wollte mich einfach mal wieder unterhalten mit jemandem, der was Interessantes zu erzählen hat, der jetzt nicht mit mir die aktuelle Tagespolitik durchdiskutieren möchte. Ich will mich einfach mal mit einer Lebenswelt, die vielen fremd ist, auseinandersetzen und Fragen stellen und zuhören und ein Gespräch führen. Und deswegen habe ich mich entschieden, in der heutigen Folge mit Christian Ohrens zu sprechen. Und ich stelle dich mal kurz vor, wenn ich irgendwas falsch sage, unterbrich mich und dann kannst du dich weiter vorstellen. Also, Christian Ohrens
ist... Du kommst ziemlich verwackelt hier an, als hättest du irgendwie, als wärst du nur über mobile Daten online.
Nee, ich höre dich richtig gut. Ich habe nur einen Kopfhörer drauf. Komme ich jetzt besser bei dir an?
Das schwankt immer so, als wär das Signal nicht richtig...
Nö, ist über...
So wie früher in alten Skype-Zeiten, also...
Ja, ich glaube, das ist die Wirklichkeit seit Corona, dass wir irgendwie wieder telefonieren, weil es nur so halb funktioniert. Ich hoffe, es geht ein bisschen besser jetzt, wenn ich den Kopfhörer einfach ablege.
Jetzt geht's.
Sehr gut, dann war es der Kopfhörer, den ich aufhatte. Warte, jetzt hast du mich aus dem Konzert gebracht. Christian Ohrens. Also, Christian Ohrens kenne ich. Er ist nämlich ein passionierter Videospieler und er ist zudem, und das fand ich so interessant vor 15 Jahren, blind. Und zwar nennt man das bei dir, glaube ich, geburtsblind. Das heißt, du bist seit der Geburt an blind. Du hast keinen Unfall als Kind gehabt. Du bist nicht durch eine Erkrankung verblindet, sondern du bist seit der Geburt blind. Ist das richtig?
Oh, jetzt bist du weg.
Jetzt höre ich dich wieder. Es geht super los, unser Podcast. Ich höre dich richtig gut die ganze Zeit.
Ja, komisch. Also normalerweise gibt es in Zoom auch null Probleme. Ich weiß gar nicht, was der im Moment hier hat.
So, ich kann ja mal vielleicht auch einfach auf LTE umschalten vom Netz weg, also von meinem WLAN zu Hause. Vielleicht ist das einfach schlecht. So, wie hörst denn du mich jetzt? Jetzt habe ich dich nämlich auf LTE.
Okay, ja, hoffen wir mal.
Gut. Jetzt hast du den ganzen Elan, weißt du, meine ganze Euphorie, dich vorzustellen, wie lange wir uns kennen, einfach zerstört wurden durch die technischen Inkompetenzen auf meiner Seite wahrscheinlich. Es kommt nicht bei dir an.
Doch.
Ah, okay. Gut, achso. Jetzt. Okay.
Genau.
Ja, also Christian Ohrens, ich hatte gerade dich vorgestellt als passionierten Videospieler, der, und das deswegen haben wir uns kennengelernt, geburtsblind ist. Daraufhin habe ich erklärt, was das ist, und dann habe ich dich gefragt, ist das denn richtig so? Habe ich das richtig erklärt?
Das ist richtig, genau.
Und ich glaube, die meisten werden jetzt als Hörerinnen und Hörer vor diesem Podcast sind und so, hä? Wie spielt man denn so Videospiele? Und ich glaube, das hast du sehr oft in der Vergangenheit erklärt und du musst es noch einmal erklären. Ich weiß, wie es geht, aber den Hörern und Hörern wird es ein Rätsel sein, wie man als Blinder Videospiele spielt. Also deswegen frage ich dich, wie spielt man eigentlich Videospiele, wenn man blind ist?
Wie spielt man Videospiele, wenn man blind ist? Man nutzt den Ton auf voller Ebene, das heißt die Geräusche, die man hat, und durchaus das eine oder andere Mal auch so ein bisschen die Musik. Man kann sich schon ein bisschen orientieren, wo man, sag ich mal, ist, wie weit man ist, es sei denn, man pausiert das Spiel und die Musik läuft dann weiter, dann ist das etwas schwieriger. Man darf jetzt natürlich nicht so denken, dass man jetzt da stundenlang sitzt und ein Spiel von Anfang bis Ende durchspielt. Das ist eigentlich in den seltensten Fällen blind möglich. Das ist aber auch gar nicht so mein Ansinnen. Also mir geht's und ging es auch in der Vergangenheit beim Videospiele spielen hauptsächlich um den Spaßfaktor. Wo andere Leute in, sag ich mal, 2 Stunden nur ein Spiel spielen, nutze ich die Zeit und spiele einfach mehrere Spiele dann an. Und das Besondere daran ist halt auch, es sind vor allem alte Spielkonsolen, die ich nutze. Aus der Side-Scroller-Ära nenne ich es mal, also Game Boy, Super Nintendo, in Teilen auch so ein bisschen PlayStation 1, PC Engine, Neo Geo und solche Sachen, weil dort die Steuerung einfach auch noch einfacher war, beziehungsweise ist. Das heißt, die Figur kann nur vor und zurück und nicht wie auf modernen Konsolen oder am Computer in alle Himmelsrichtungen sich bewegen, sodass man da überhaupt keine Orientierung hat. Nun gibt es ja durchaus auch auf moderneren Konsolen Spiele, die blind spielbar wären. Auf der PlayStation gab es ein Spiel, das hatte sogar eine komplette Einstellungsmöglichkeit, dass man es hätte blind spielen können. Aber für mich ist ein Spiel ein kurzweiliger Genuss. Ich muss da nicht irgendeine ergreifende Story hinter haben, die ich spiele. Also mir reicht dieses kurze Abtauchen für, sag ich mal, eine halbe Stunde in ein Spiel und nicht irgendwie jetzt komplett abdriften, jetzt mal etwas böse gesagt, ja. Für ganze Tage oder so, die manche Leute ja wirklich in einem Spiel versinken können.
Für dich sind ja eigentlich, wie du Videospiele spielst, gibt es ja ein eigenes Genre, diese Musikspiele, dass du auf Musik den richtigen Knopf an der richtigen Stelle drückst. Und im Prinzip spielst du ja so, glaube ich, auch Videospiele.
Ah, du meinst so Sachen wie hieß denn das hier?
Dance Revolution oder Guitar Hero.
Ah, so ist es wieder das ist wieder langweilig, weil das ist so, also das ist wieder so zu stumpf. Also dann kannst du auch teilweise ganz simple sogenannte Audio-Games spielen. Das sind Spiele, die extra für Blinde programmiert wurden. Die bestes Beispiel ist Space Invaders, wo du von links nach rechts fliegst, du hörst, bis das gegnerische Raumschiff, sag ich mal, in der Mitte ist und dann drückst du ab. Das ist mir aber manchmal schon wieder zu simpel. Klar, sowas könnte man besser spielen, aber es ist irgendwie nicht so meins. Frag mich nicht, warum. Ich bin irgendwie bei den ganzen Retro-Sachen hängen geblieben.
Wie sehr viele Menschen. Ich glaube, wir sind ja beide ähnlich alt. Also ich glaube, du bist auch so Jahrgang 81 oder bist du jünger?
84.
Also ein bisschen jünger. Ich glaube, unsere Generation hängt an diesen Retro-Spielen, weil die ja auch unsere Kindheit sind. Und man hängt ja immer so ein bisschen auch an seiner Kindheit. Deswegen spiele ich auch sehr gerne einfach alte Spiele, beziehungsweise ich brauche auch nicht irgendwie 400 Stunden Story, sondern mir reichen bei Videospielen oft so, mir reichen echt so 5 bis 10 Stunden. Mehr brauche ich nicht, weil ich will mich auch nicht so lange mit diesem Medium auseinandersetzen. Und meistens erschlägt mich das auch, wenn ich weiß, dieses Spiel muss ich jetzt eigentlich 400 Stunden lang spielen, bis ich irgendwie zum Ende komme, und darauf habe ich irgendwie meistens keinen Bock. Deswegen die alte Spielzeit, also dieses alte, kurze, auch gerne Sidescroller, also Mario ist, glaube ich, der berühmteste Sidescroller, den die meisten kennen, von links nach rechts laufen, das bereitet mir immer wieder große Freude und irgendwie erschöpft sich auch nicht. Also ich kann dein Bedürfnis, diese Spiele zu spielen, unabhängig davon, dass du nicht erkennen kannst, wie sie aussehen, total nachvollziehen, weil es einfach auch gute Spiele sind. Aber ich habe dir vor 15 Jahren, wollte ich dir eine Frage stellen. Ich weiß nicht, warum ich sie dir vor 15 Jahren nicht gestellt habe. Ich glaube, weil ich mich nicht getraut habe. Du warst so einer meiner ersten Geschichten, die ich gemacht habe. So das erste Mal ein Interview, das erste Mal nicht irgendwie so ein Pressegespräch, sondern ein echter Mensch, mit dem man sich über echte Sachen unterhält, der in einer echten Welt stattfindet. Und ich war damals, ich kann mich erinnern, sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, hast du in Hannover gewohnt oder irgendwo bin ich hingefahren?
Du bist nach Marburg gefahren, weil dort das einzige Gymnasium war für Blinde und du hast mich freundlicherweise ein wenig von bevorstehenden Prüfungen abgelenkt und ein wenig mir die Aufregung genommen. Es war echt Prüfungstag, mündliche Abitursprüfung und zwischen, ich nenne es mal Prüfung 1 am frühen Morgen und Prüfung 2 am späten Nachmittag haben wir quasi das Interview gemacht. Und so hatte ich echt auch keine Zeit, mich selbst irgendwie verrückt zu machen und das war eigentlich der beste Zeitpunkt.
Ich wusste gar nicht mehr, dass du da an so einem heiklen Moment deines Lebens, dass ich da einfach auch, komm, wir machen jetzt mal ein Interview miteinander. Aber ich wollte dich damals fragen, und ich weiß nicht, warum ich dir diese wirklich einfache Frage nicht gestellt habe, wie kamst du eigentlich darauf? Weil ich meine, wenn man als blinder Mensch aufwächst, habe ich dann immer das Gefühl, dass Eltern oder das Umfeld einem sagt, sowas ist ja nichts für dich. Also dass andere für dich entscheiden, was du machen kannst und wie du dich dagegen widersetzt hast und sagt
das
so.
Das ist eine spannende Frage, weil auch das habe ich, wie du vorhin so schön gesagt hast, das hast du bestimmt schon tausendmal in die letzten Wochen erzählt. Das klingt jetzt etwas böse, wenn ich das so sage, aber ich habe über all die Jahre hinweg immer bei vielen das Gefühl, dass viele Blinde auch blind erzogen wurden und zwar genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Immer mit dem erhobenen Zeigefinger auf das deutend, was man nämlich nicht kann, nämlich nicht gucken. Und dadurch, finde ich, gehen einfach auch viele Chancen flöten. Und man muss sagen, mit Baujahr 84, die Möglichkeiten, sich zu informieren, waren damals verschwindend gering. Es sei denn, es hat dir mal einer erzählt, dass es sowas wie einen Blindenverein oder irgendwas gibt. Und wenn das dir keiner erzählt hat, dann musstest du halt selber zusehen, wie du klarkommst. Und da war vor allem für meinen Vater, aber auch für meine Mutter in erster Linie klar, sie wollen, dass ich so aufwachse wie jedes andere Kind auch und nicht ewig mit diesem Fokus auf die Blindheit und auf das, was man nicht kann. Das fing dann mit so banalen Sachen an, dass ich zu meinem, ich glaube, dritten Geburtstag Rollschuhe bekommen habe. Und auch meine Verwandten damals gesagt haben, wie kannst du deinem Sohn Rollschuhe schenken? Und da hat mein Vater gesagt, wenn er sich Rollschuh wünscht, dann soll er Rollschuh bekommen. Und wenn einer vorweglaufen muss und immer rufen muss, wo er lang laufen muss, das ist doch scheißegal. Und das setzte sich halt über all die Jahre weiter fort. Das heißt, mein Vater hat, bis er 50 war, fleißig Konsolen und Videospiele gespielt, mit dem C64 angefangen und dann ganz lange Super Nintendo und PlayStation. Und ich war damals einfach neugierig und wollte wissen, was gibt da so komische, quakende Laute von sich und was steht da für ein Teil in der Ecke auf dem Tisch mit Tasten und so ein Joystick, von dem ich damals noch nicht wusste, dass es Joystick heißt. Und das wurde mir dann erklärt, ja, wenn man den jetzt bewegt, da bewegt sich halt eine Figur oder ein Auto oder was auch immer. Ja, und so wuchs einfach, ich höre dich aber.
Ich höre dich auch. Ich glaube, du jetzt, Gott. Ich will dir die Schuld zuschieben, aber erzähl mal weiter. Du warst mal ganz kurz weg.
Die Aufnahme ist ja komplett. Genau. So wurde ich quasi so ein bisschen, man könnte es schon sagen, spielerisch an die ganze Sache rangeführt. Also nie so, damals hat man auch nicht so das, glaube ich, kritisiert, so wie heute, dass es ja nicht gut ist, wenn Kinder mit 8, 9 Jahren das schon machen und was weiß ich. Da waren wir, glaube ich, einfach damals ein bisschen pragmatischer.
Ich kann mich auch erinnern, weil du gerade gesagt hast, die Antwort wird jetzt ein bisschen strenger. Du hast auch in dem Interview damals, warst du so ultra streng einmal zu mir und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil ich fand es so faszinierend, wie wir beide nebeneinander gesessen haben, du mich in Street Fighter besiegt hast. Ich dachte, ich müsste dich gewinnen lassen, aber du hast mich wirklich besiegt in diesem Spiel. Und dann habe ich dir so eine naive Frage gestellt, wie ist denn überhaupt dieses Blindsein, wie siehst du denn Farben? Und dann hast du gesagt, das ist eine total blöde Frage. Und dann habe ich mich so geschämt, dass ich dir diese Frage gestellt habe. Und ohne dass du es weißt, hatte das einen großen Einfluss auf meine Art, wie ich zum Beispiel Fragen stelle. Also dann doch mal nochmal nachdenken. Aber trotzdem trauen, eine naive oder blöde Frage zu stellen, weil ja selbst die Reaktion eine interessante Antwort darstellt. Und das hast du tatsächlich bei mir ausgelöst.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja dann nach Hamburg gegangen. behütenden Internatszeit. Und ich würde heute so eine Antwort nie wieder geben, sage ich dir ganz ehrlich. Weil heute sehe ich das so, dass man jede Frage stellen können sollte, gerade in so Interviews. Natürlich rutscht einem manchmal sowas Blödes dann mal raus, ja, irgendeine impulsive Antwort. Aber ich glaube, heute würde ich sagen, auf die Frage, ich weiß es nicht. Weil ich kann, wenn ich dich frage, wie ist es sehen zu können, wirst du mir, glaube ich, auch keine Antwort geben, weil du, sag ich mal, das Gegenteil davon gar nicht kennst.
Ja.
Also jemand, oder man muss es anders anfangen, jemand, der vielleicht noch Licht sieht, der eine Ahnung davon hat, wenn die Sonne scheint, dass man sie nicht nur an der Wärme spüren kann, sondern auch wirklich mit dem Auge. Ich glaube, der hat wirklich noch eine Ahnung, was es heißen könnte, mit dem Auge irgendwas wahrzunehmen.
Das ist, genau, wenn du das beschreibst, das ist so, ich kann das nicht nachvollziehen. Also im Sinne von, ich kann es mir vorstellen oder kann mir überlegen, was es bedeutet. Und zwar nicht mal im Sinne von irgendwie, ach du armer Tropf, dass du das nicht sehen kannst, sondern einfach so, das ist wie eine andere Welt, in der du dich bewegst, in die du nicht siehst, aber das heißt für dich ja auch keinen Nachteil. Du würdest ja niemals sagen, ach, ich bin neidisch darauf. Oder bist du es? Würdest du es sagen? Frage jetzt.
Es gab wirklich sehr wenige Situationen in meinen 36 Jahren, wo ich gesagt habe, jetzt wäre es mal super, etwas sehen zu können. Aber es waren auch meistens dann irgendwelche, ich nenne es mal, sehr persönlicheren Momente und nicht so banale Sachen wie von A nach B zu kommen, Auto fahren oder was weiß ich.
Ja. Darf ich so einen Moment wissen? Also kannst du den unpersönlichsten aussuchen, ohne dass du denen das Gefühl hast, du verrätst ein Geheimnis?
Ja, eigentlich gibt es nur einen bestimmten. Das war, als mein Vater verstorben ist und ich mich geärgert habe, dass ich sämtliche alte Aufnahmen, die ich aus meiner Kindheit hatte, aufgrund von damaligem Leerkassettenmangel alle platt gemacht habe. Und da war ich das erste Mal so, dass ich gesagt habe, hey, jeder andere Depp auf gut Deutsch kann sich ein Foto anschauen von jemandem, der nicht mehr da ist. Und du hast im Grunde gar nichts außer die Erinnerung. Und die Erinnerung wird aber irgendwann verblassen, es sei denn, du frischst sie mit irgendwas halt wieder auf. Ja, und das war wirklich der einzige Moment, wo ich gesagt habe, jetzt wäre es mal ganz praktisch, sich ein Foto anzuschauen. Selbst in der Kindheit, also ich habe mit, soweit ich mich zurückerinnern kann, mit 11 das erste Mal wirklich aktiv zu meinen Eltern gesagt, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, ich will das gar nicht sehen können. Das war für die wie ein gewaltiger Stoß vor den Kopf. Da müssten sie dann durch. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern sich öfters auch anhören mussten, ja, aber wenn es angenommen, es würde gehen, dann würdest du es aber trotzdem machen, oder? Und dann haben sie immer gesagt, nee, wenn er das nicht möchte, wir können ihn zu nichts zwingen und schon gar nicht zu einer OP.
Ich meine, jetzt, vor 15 Jahren war die Technik, glaube ich, noch nicht so weit. Verfolgst du die Medizintechnik, was dort möglich wäre? Also von Implantaten am Gehirn, am Sehnerv?
Sehr kritisch, sehr, sehr kritisch, weil ich finde, es ist auch eine rein ethische Sache. Das ist so wie mit der Frühdiagnostik bei Schwangeren, ob das Kind eine Behinderung hat. Man muss sich nämlich immer, also das Ding ist, man sieht ja immer den Fortschritt, der ist positiv und in Deutschland, in unserer Gesellschaft gilt ja Behinderung immer noch so ein bisschen als Makel, statt dass wir lernen, damit umzugehen und mit Behinderung als Teil der Gesellschaft, sag ich mal, auch zu leben. Und sind wir immer erstrebt, Behinderung zu beseitigen. Und man muss sich halt auch mal fragen, angenommen, es gäbe jetzt die Möglichkeit, ich sage es mal einfach so lapidar, ein Auge zu implantieren. Mit dieser Möglichkeit, die es dann gäbe, wächst aber auch dann der gesellschaftliche Druck auf die Menschen, die mit ihrem Leben voll und ganz zufrieden sind.
Das habe ich nie so gesehen. Das habe ich nie so gesehen, aber du hast vollkommen recht.
Und das finde ich, ist ein Punkt, den wir viel zu oft nicht sehen oder auch vielleicht gar nicht sehen wollen.
Ja,
mein Paradebeispiel ist, es gab vor 3-4 Jahren einen richtig krassen Fall in Braunschweig, wo ein Arzt Eltern angezeigt hat, weil sie ihrem gehörlosen Kind, also die Eltern waren auch gehörlos, weil sie ihrem gehörlosen Kind kein Implantat einsetzen wollten, kein Cochlea-Implantat zum Hören.
Das ist dieses, was mit per Magnet am Kopf befestigt wird, ne?
Ich bin mir nicht 100% sicher, auf jeden Fall, das ging auch wirklich durch die Medien, weil das wirklich so eine Streitfrage ist, ja. Wo fängt Lebensqualität an? Wie definieren wir Lebensqualität und auch Lebensstandards? Und wie weit sollte man als Außenstehender da eingreifen dürfen in solche Entscheidungen?
Das, weißt du, nehmen wir mal an, ich bin dein Vater. Und ich halte ja diese Qualität sehen zu können als so wichtig im Leben, dass ich denke, dass ich für mein Kind, also für dich, das auch möchte. Und ich glaube, da, weißt du, so über diese Normalität, dass eigentlich der Großteil der Gesellschaft gucken kann, definiert sich eben auch das Bedürfnis für diejenigen, die nicht gucken können, dass man ihnen aufoktroyiert und sagt, du musst aber auch gucken können, weil ich kann es ja auch und ich sage dir, das ist was Tolles. Aber du hast ja eben in der Frage davor gesagt, vielleicht brauche ich das auch gar nicht oder so ist mein Leben und ich habe gar kein Bedürfnis danach. Also warum hast du zu entscheiden als mein Vormund, dass ich gucken oder sehen möchte? Und ich glaube, die meisten Menschen denken so, dass eben der Ist-Zustand ihrer eigenen Wirklichkeit das genau Richtige ist und sie können nicht abstrahieren und können nicht sagen, versuche mich mal in die Person, die nicht gucken kann zum Beispiel oder nicht hören kann, rein zu versetzen. Weil aber, so wie ich dir gesagt habe, man kann sich es nicht vorstellen. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass man das möchte, weil man das ja selber hat. Weißt du, das ist so, ich versuche ein anderes Bild gerade, um das ein bisschen zu verdeutlichen, zu wählen. Also das ist so ein bisschen wie, du hast ganz viel Geld und der andere hat ganz wenig Geld und der ganz wenig Geld sagt, ich brauche aber gar nicht mehr Geld, ich bin ja glücklich so, wie ich bin. Und dann sagt der natürlich, der viel Geld hat, du, verstehe ich gar nicht, nimm doch mein Geld, ich gebe dir auch gerne was ab. Das macht auch nicht so ein richtig Sinn, das Bild. Aber verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, so. Ja, auf jeden Fall.
Okay, gut. Weil das ist, weil du kannst nicht erklären, warum du so sein möchtest, wie du bist. Und du hast auch gar keinen Grund, es zu erklären. Warum sollst du es auch erklären? Und der sehen will, der kann nicht akzeptieren, dass jemand existiert, der sagt, ich möchte gar nicht gucken. Weil der Ist-Zustand ist eben, alle wollen gucken. Und ich glaube, so wie wir beide gerade miteinander reden, das ist das auch, was mich vor 15 Jahren sehr fasziniert hat. Dass man einfach so, dass es zwar um diese Blindheit geht, aber eigentlich geht es um dich als Christian und so, wie du dein Leben gestaltest. Und diese Blindheit tritt ganz schnell in den Hintergrund. Das finde ich so ganz faszinierend. Ich habe das jetzt schon wieder in diesem Gespräch mit dir. Ich kriege gerade auch so eine leichte Gänsehaut, weil wir das letzte Mal ja so telefoniert haben oder gesprochen haben vor eben 15 Jahren. Und es fühlt sich so an, als hätte dazwischen wäre keine Zeit vergangen. Also die Art und Weise, wie wir beide miteinander sprechen, gefällt mir jetzt schon so wieder so, wie eben damals. Finde ich ganz toll. Wollte ich nur mal so zwischen sagen. Aber du bist eben nicht nur Videospieler und wenn man dir auf Facebook zum Beispiel folgt, hat man den Eindruck, dass du diese Blindheit spielt nur in dem Sinne eine Rolle, wenn du dich einsetzt für Blinde. Aber wenn man dir in deinen Interessen und in deinen Hobbys folgt und die man ja auf Facebook sehr gut sehen kann, weiß man das nicht. Also du machst Musik, du bist DJ, du gehst auf Reisen, was im Übrigen der zweite Grund ist, den ich eingangs erklärt habe, warum ich es dir schuldig bin, weil wir eigentlich seit 3 Jahren Plan, gemeinsam auf eine Reise zu gehen, weil du was ganz Tolles machst. Du machst Urlaube und guckst dir an, wie gut kommst du zurecht in diesen Ländern. Und zwar, ich glaube, ohne Hilfe, ohne Unterstützung, sondern du willst einfach das Land erfahren oder eine Stadt. Und ich glaube, wir beide haben darüber gesprochen, dass ich dich nach Singapur begleite, wenn ich mich nicht irre. Kannst du dich noch
richtig
erinnern?
Richtig, das ja. Ist ja Corona-bedingt, ist das ja alles genau. Ins Wasser gefallen, die ganz große Geschichte. Das ist alles richtig, was du sagst. Also für mich ist Reisen oder hat dieses Alleine-Reisen eine, man kann es wirklich mal so platt sagen, so wie so eine Art Kick. Also du, ich empfinde da auch keine Angst, irgendwie verloren zu gehen oder auf mich alleine gestellt zu sein, weil gerade wenn du ohne Begleitung reist, ist es ja so, dass du, wenn du Hilfe brauchst, dich zwangsläufig an jemanden wenden musst und so wirklich auch mit Leuten aus dem Land oder der Stadt, die du bereist, in Kontakt kommst. Wenn du jetzt in einer Gruppe reist, sage ich mal, dann sind auch deine Mitreisenden immer erste Ansprechpartner. Und da wirst du auch seltenst das ist immer ganz lustig, wenn man das so erzählt, wenn du sagst, ich gehe abends weg und der Großteil der Gruppe sagt, nö, ach, lass mal lieber im Hotel bleiben. Man fügt sich ja dann doch, auch wenn die meisten das abstreiten werden, aber am Ende ist es ja dann doch so.
Man
bleibt ja dann doch
dann,
da. Genau. Und du kannst tun und lassen, was du willst. Und du kannst, was dieses Reisen für mich auch besonders macht, ich plane das auch gar nicht so akribisch. Also natürlich, ich habe meine Unterkünfte und ich habe, wie ich von A nach B komme. Aber im Gegensatz zu vielen heute, lasse ich viele Sachen, wenn ich reise, auch einfach auf mich zukommen. Das heißt, ich mache meistens erstmal eine Tour durch die Stadt, die ich besuche, lasse mir dort ein paar Sachen erklären und zeigen und so kriegst du ja schon mal erste Anhaltspunkte, was du besuchen könntest. Es gibt ein paar tolle Reiseberichtressourcen, Wikitravel oder Wikivoyage zum Beispiel, die nutze ich durchaus auch, um so einen ersten Anhaltspunkt auch zu haben, was könnte mich erwarten oder ein paar praktische Tipps einfach zu bekommen. Aber der Rest, was so in der Zeit passiert, da bin ich total offen und das lasse ich auch vollkommen auf mich zukommen.
Wo warst du schon?
Und wenn man mal einen Tag einfach nur verplempert und sich in die Stadt hockt, in die Fußgängerzone und einfach mal die Atmosphäre genießt, dann ist das halt auch mal so.
Das ist tatsächlich auch die schönste Art des Reisens. So reise ich auch, also wenn ich privat reise, reise ich am liebsten so, dass ich mich einfach irgendwo hinsetze und einfach den gesamten Ort auf mich wirken lasse und nicht irgendwas, nicht einer Sehenswürdigkeit hinterher hetze oder
Doch, das mache ich durchaus auch. Also es gibt auch Tage, die sind so voll gestopft. das habe ich auch. Aber natürlich möchte man auch das von der Stadt mitnehmen, was sag ich mal, als Touri auch dazugehört, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass nur alleine reisen, das Nonplusultra. Es ist natürlich auch durchaus auch schön, mit jemandem gemeinsam zu reisen. Aber das alleine Reisen hat für mich immer noch so einen ganz eigenen Charakter. So, und du wolltest wissen, wo?
Genau. Ich habe noch viel mehr Fragen zum Reisen. Da kommt noch mehr. Mach dir keine Sorgen. Also als erstes wo?
alleine. Die erste Reise alleine war nach Prag. Mhm. Dann folgten Budapest. Dann ging es los mit einer 10-tägigen Skandinavien-Rundreise, Oslo, Stockholm, Kopenhagen mit der Bahn. Und dann das bislang größte Projekt 2018, eine fast 14-tägige Balkan-Rundreise, auch nur mit Zug und Bus über Belgrad, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana und dann zurück nach Hamburg.
Das ist mega. Also einfach, das sind so schöne Reisen auch. Also diese Orte, die du dir ausgewählt hast, die du zu bereisen. Also Prag ist eine ganz tolle Stadt, um sie zu bereisen. Wie ist denn Prag für dich? Woran erinnerst du dich bei Prag? Was ist so die dominanteste Erinnerung, die du an diese Stadt hast?
Oh, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nur, das Wetter war schlecht. Es war im September. Das Wetter war, außer am ersten Tag, da war es richtig Bombe. Da war ich auch in der Stadt viel unterwegs mit einer Stadtführungsgruppe, aus der sich zum Schluss dann eine kleine Gruppe quasi abgespalten hat. Wir sind dann den ganzen Tag noch weiter zusammengelaufen. Waren irgendwie in dieser Burg.
Ja, da wo der Prager Fenstersturz stattgefunden hat, glaube ich.
Genau. Ich weiß noch, wir hatten eigentlich überhaupt kein Ticket dafür, weil das irgendwie in der Stadttour nicht mit drin war. Aber wir haben uns irgendwie doch irgendwie mit reingemogelt. Aber genau kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern. An die größte Diskothek Europas kann ich mich erinnern. Da wollte ich nämlich unbedingt rein und da hat weiß ich nämlich noch, dass damals die Leute in der Jugendherberge gesagt haben, Gottes Willen, das ist Touri-Massenabfertigung, mach das nicht. Aber es ist mir empfohlen worden und es war auch richtig cool. Also ich habe nicht alle Floors, die es da gibt, irgendwie besucht. Es geht ja da über mehrere Stockwerke.
Ich habe auch sehr, sehr vernebelte Erinnerungen an diese Diskothek.
Aber die Erinnerungen, die ich habe, waren sehr positiv. Und ich habe mich auch dort nie irgendwie unsicher oder irgendwas dergleichen gefühlt. Auch wenn ich sehr schnell festgestellt habe, dass da viele Touris aus Polen oder Russland waren und du mit Englisch wirklich streckenweise überhaupt nicht weiterkamst.
Ja.
Aber es gibt so diesen schönen Spruch, Musik verbindet. das hat man da auch sehr deutlich gemerkt. Also du, irgendwie hast du denn doch das erreicht, was du wolltest, ob jetzt ein Raumwechsel oder zum Tresen oder halt zum Schluss irgendwie ein Taxi zu finden. Genau.
Hast du dann auch getrunken? Also warst du besoffen?
Nein, ich trinke ja generell keinen Alkohol.
Okay, weil das stelle ich mir dann, also tatsächlich die Kombination aus betrunken, fremde Stadt und nicht sehen können, stelle ich mir recht kompliziert vor. Dann, also wenn du so sturzbesoffen aus dieser Diskothek rausstolperst, aber wenn du keinen Alkohol trinkst, dann ist es dieses Problem hast du dann nicht. Wenn du hast vorhin von Fotografien gesprochen in Bezug auf deinen Vater. Hast du ein Aufnahmegerät dann dabei und machst Tonaufnahmen vor Ort, um dich an Orte zu erinnern? Oder
so, jetzt nochmal.
Jetzt höre ich dich. Hast du vor Ort ein Tonaufnahmegerät als dein Fotoapparat dabei oder willst du dich einfach nur erinnern? Mehr machst du nicht.
Bei der Skandinavien-Rundreise habe ich ja mit dem Fotografieren und Filmen angefangen. Ein Hobby, was ich auch betreibe und was ich dieses Jahr auch endlich wieder mehr ausleben möchte. Und der Vorteil ist, wenn du Videos machst, du nimmst ja automatisch auch den Ton mit auf.
Ja.
Das heißt, es ist ja immer irgendwo ein Stück weit ein Gerät dabei, womit ich Ton aufnehmen kann. Ich habe bei der Balkan-Rundreise hatte ich extra ein Tonaufnahmegerät für die Situation, wo es mal nicht ging, schnell eine Kamera rauszuholen. Aber oftmals denke ich auch erst zu spät dran, das einzuschalten. Am Ende ärgere ich mich dann immer, weil man oftmals so in dem Moment drin ist und den einfach genießt und dann nicht irgendwie dran denkt, irgendwie jetzt mach nochmal schnell ein Foto oder Video oder zumindest eine Tonaufnahme.
Das ist ganz, das Lustige ist, dass du mit diesem Tongerät das gleiche Problem hast, was man auch mit einer ganz normalen Kamera hat. Also deswegen war ich immer ganz froh, dass Handys mittlerweile gute Fotos machen, weil man einfach oft vergisst, ein Foto von einem Moment zu machen, der sehr schön ist. Und meistens ist es, und da spielt es, glaube ich, keine Rolle, ob Tongerät oder Foto, ist der Moment auch schon vorbei, wenn man erkennt, diesen Moment würde ich gerne festhalten. Was sind denn dann so Geräusche oder was willst denn du dann hören? Also sind es dann so alles Mögliche oder ist es so wie in
der Fotografie? Alles Mögliche.
Also es ist nicht wie in der Fotografie, dass du nur Pflanzen fotografierst oder du eben nur Bahnhofsgeräusche aufnimmst.
Genau, also dann wirklich auch so, wie ich bei den Fotos und Videos agiere. Also ich versuche ja, wenn ich filme und fotografiere, das einzufangen, das, was ich quasi gerade erlebe. Ich nehme immer so gerne als Beispiel, wenn ein Bauzaun in der Fußgängerzone steht, den wird ein sehender Fotograf nie fotografieren und wenn er es versehentlich doch fotografiert, dann wird er es aussortieren oder mit Photoshop wegmachen oder keine Ahnung. Bei mir geht es halt darum, die Sachen abzubilden, so wie ich sie wirklich dann auch erlebt habe. Dazu gehört dann auch bei den Tonaufnahmen, was du gerade angesprochen hast, dass man halt auch mal einfach nur die Geräusche aus der Fußgängerzone oder irgendwas dergleichen aufnimmt. Es muss nicht irgendwas Besonderes sein in dem Sinne.
Hast du einen Instagram-Account, dass die Hörerinnen und Hörer sich das angucken können? Bei Facebook hast du nicht?
Instagram, das Ding ist, wenn ich fotografiere, dann entstehen ja immer ganze Galerien. Die kann man auf meiner Internetseite alle sehen. Ich glaube, es wäre einfach viel zu mühselig, den ganzen Krams irgendwie bei Instagram hochzuladen. Ich habe schon überlegt, mir das mal anzuschauen. Auch wenn ich jetzt dieses Jahr neue Videos oder neue Filme, neue Fotos, sag ich mal, mache. Das Ding ist aber auch, ich nutze grundsätzlich nicht das Handy dafür.
Okay. Ist wahrscheinlich vernünftig.
Eine Kamera hat viel bessere Automatismen, ist viel griffiger als ein blödes, flaches Smartphone, wo die Kanten auch noch abgerundet sind. Und wenn du, sag ich mal, schwitzige Finger hast, musst du dann aufpassen. Und ich bin, weiß Gott, kein Pessimist, aber wenn dir einer die Kamera klaut und aus der Hand reißt, ist es nicht ganz so schlimm. Das ist dann ärgerlich, aber mein Gott, wenn dir einer das Handy aus der Hand reißt, dann ist gefühlt dein halbes Leben weg.
Vollkommen richtig.
Und ich finde, man muss auch nicht im Urlaub immer das Handy in der Hand haben.
Ja.
Also klar, wenn ich alleine reise, durchaus praktisch, wenn man es dabei hat, nicht fürs Navi. Das ist auch noch so ein Punkt. Trotz, dass es jetzt ja zig Möglichkeiten der Orientierung gibt, auch digital, für mich ist immer wichtig, sich durchzufragen. Also ich nutze nicht Google Maps irgendwo in einer fremden Stadt. Da bleibt das Handy wirklich so weit es möglich ist in der Tasche und nur im äußersten Notfall wird es mal rausgenommen.
Wenn du unterwegs bist, hast du das dann auch, dass du schon auf der Reise über das nächste Ziel nachdenkst? Und weil du hattest ja so ein bisschen, klingt auch deine Reisebeschreibung so, du hast dich so herangetastet. Also erst Prag, irgendwie ist sicher große Touristenstadt, dann Skandinavien, dann ganz Osteuropa, was sich sehr viele Leute
und
überhaupt
wieder
nicht
weg
trauen, nach Osteuropa zu fahren, weil sie so eine falsche Vorstellung von Osteuropa haben. Ich höre dich.
Ja, jetzt bist du wieder da.
Ja. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die mittelmäßige Verbindungsqualität zwischen uns beiden. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt, aber müssen wir mitleben. Was ich sagen wollte ist, dieser Singapur-Schritt, das wäre ja dann deine erste Fernreise, deine richtige große Fernreise. War das, hast du dich daran getastet oder hättest du dir auch vorstellen können, sofort nach Singapur reisen zu können?
Wenn es finanziell möglich gewesen wäre, bestimmt vielleicht. Das folgt eigentlich keinem Konzept, so erstmal was Kleines und dann was Größeres oder so. Ich habe auch, als ich die Skandinavienreise geplant habe, damals schon die Balkanreise im Hinterkopf gehabt. Frag mich nicht, warum ich dann trotzdem die Skandinavienreise gemacht habe. Das war einfach, also nicht, weil ich es mir nicht zugetraut hätte. Ja, keine Ahnung, was den Ausschlag gegeben hat. Also ich habe immer mehrere Sachen im Kopf und überlege dann, was ist, sag ich mal, machbar, was könnte interessant sein und so weiter.
Steht Singapur noch auf dem Plan? Also wirst du nach Corona diesen Plan weiterverfolgen oder hat sich dein Ziel schon geändert?
Das Problem ist, eigentlich ist die Liste an Reisezielen voll bis unter das Dach, sag ich mal. Ich glaube, wir müssen einfach erstmal abwarten, wie sich die nächsten Wochen, Monate so entwickeln. Und vielleicht wird das nächste Reiseprojekt erstmal was irgendwie innerhalb Europas. Das bleibt halt alles abzuwarten.
Du hast ja nicht nur, also ich, was ich hiermit sage, und auch eine Frage an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ob sie Lust hätten, also schreibt das bitte bei Instagram, dass wir beide, also Christian und ich, mal zusammen in den Urlaub fahren und wir könnten ja dann von vor Ort auch einen Podcast machen, so mit 2-3 Folgen. Also wenn ihr Lust habt, das zu hören, bitte schreibt mir das doch bei Instagram, so als kleine Zwischenaufforderung. Du, achso, was ich hatte vorhin noch eine Frage bei Prag, als du wegen der Burg was erzählt hast. Hätte ich dich eigentlich, wenn wir beide Reisen benutzen dürfen, um mich vorzudrängeln, bei langen Warteschlangen? Oder fändest du es blöd?
Also wenn du mich als Reporter begleitest, hätte ich dich eh irgendwo in den Hintergrund gescheucht, weil sobald die Leute, egal in welchem Land, merken, dass da eine Begleitung ist, reagieren sie ja eh anders. Mhm. Ja, also dann wird es wieder uninteressant für dich als Reporter.
Sehr clever, hast du tatsächlich gut erkannt. Sehr gut. Dann
es ist ja einfach so, das ist ja nicht nur hier in Deutschland so, woanders ja oftmals auch, wenn eine Begleitung dabei ist, brauche ich mich ja nicht mehr drum zu kümmern, dann er hat ja jemanden.
Ja.
Das führt dann übrigens auch zu so ganz skurrilen Begegnungen, auch hier in Deutschland, wenn dich einer zum Beispiel in ein Geschäft hineingebracht hat, weil du den Eingang gesucht hast und dann vom Verkäufer gefragt wirst, kommt ihre Begleitung, sie gleich abholen. Also diese Selbstverständlichkeit, dass jeder, der dich führt, automatisch auch dein Begleiter ist und dich überall mit hinführt, ist irgendwie für mich unbegreiflich. Aber okay, das ist vor allem wahrscheinlich dann auch wieder diese Sache, sich nicht reinversetzen zu können.
Ja. Wirfst du das den Sehenden vor, dass sie sich nicht in dich reinversetzen können, dass sie es nicht mal versuchen?
Das ist ja kein Vorwurf. Also ja. Ich weiß, das ist ein paar Jahre her, da habe ich es mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Zum dritten Mal an einem Tag mich einer gefragt, war das ihre Begleitung? Da habe ich mal zu einem gesagt, nee, mein Bewährungshelfer. Danach war erstmal Ruhe im Karton. Aber nein, also ich meine, nicht umsonst habe ich ja 2016 mein Stadtführungsangebot ins Leben gerufen, wo Leute ja eben mal unter der Augenbinde durch Hamburg laufen und eben genau das mal erleben. Und selbst wenn da einer kommt und mein Gast, sage ich mal, am Arm greift und uns ungefragt über die Straße führt, ich lasse das geschehen, weil die Leute sollen dann wirklich mal diesen Spiegel vorgehalten bekommen und einfach mal merken, mit was für Hürden, ob nun baulich oder durch E-Roller, die blöd im Weg rumstehen oder halt durch Leute, die nicht fragen und einfach zugreifen, mit was man es tagtäglich eigentlich so an Hürden zu tun hat. Mal größere, mal kleinere.
Aber die Frage ist trotzdem, würden wir als Kumpels miteinander verreisen, dürfte ich dich dann benutzen, um in Warteschlangen vorzudrängeln?
Oftmals funktioniert das auch gar nicht. Ich finde auch, Blindheit ist kein Grund, nicht auch warten zu können.
Ach, du bist also jetzt einfach zu nett.
Ich bin der Letzte, wenn es mir einer anbietet, dann das ist,
aber ich verstehe
auch
schon, dass
sie
das nicht machen würden. Aber
beim Aber bist du jetzt abgehauen wieder?
Jetzt ich höre dich gerade wieder. Es tut mir, es ist egal, wir reden weiter. Es funktioniert ja einigermaßen.
Wo bist du denn, sag mal, in welchem, dass du so schlechtes Internet hast?
Ich bin ganz normal in Berlin und ich habe eigentlich auch immer normales Netz und ich habe es, es funktioniert eigentlich normalerweise.
Ja, also wie gesagt, ich ich finde diesen blinden Bonus manchmal sehr, sehr schwierig.
Weil?
Weil du bist nur blind. Du kannst auch genauso gut auf deinen zwei gesunden Beinen stehen wie jeder andere auch.
Das ist vollkommen richtig, aber ich glaube, das ist, vielleicht ist auch diese, ich nenne es jetzt mal kurz Bevorzugung, dass du vordrängeln dürftest, ist es auch das, was dann dazu führt, dass man denkt, ach, die armen Blinden, so, die dürfen ja auch vor und die müssen besonders behandelt werden, und das ist ja dann wahrscheinlich auch, wenn du dich einfach normal in die Schlange stellst, für dich auch so, nö, ich kann wirklich auch warten, also mir ist das Schnuppe, für mich ändert sich das Erlebnis nicht, wenn ich jetzt vorgelassen werde. Aber
die Diskussion hatte ich mal in einem Freizeitpark in Holland, den ich für ein Freizeitparkmagazin getestet habe, und da darfst du, egal welche Behinderung du hast, durch einen Sondereingang jede Bahn betreten. Und da bin ich auch mal gefragt worden, ja, warum? Ich könnte ja genauso gut warten. Und die Antwort hat mir aber dann einer von den Aufsehern abgenommen, der sagte, naja, aber es ist ja schon schwieriger als Blinder, sag ich mal, diese teils verschlungenen Wartefelder zu durchqueren, wo dann manchmal Notausgänge sind für die Leute, die nicht so lange warten wollen, damit sie schnell wieder rauskommen und was weiß ich. Und in dem Fall war es sogar so, wie gesagt, das war ja auch ein teils Job, weshalb ich da war, und da habe ich es genutzt, weil da konnte ich dann halt in der ganzen Zeit halt auch mehr nutzen. Und mehr testen und mehr fahren.
Das ist im Übrigen auch eine Facette von den vielen Dingen, die du machst, die mich total reizen, dass du Vergnügungsparks testest. Und ich glaube, das erste Mal ist mir das aufgefallen, da hast du, glaube ich, sogar ein Video dazu hochgeladen oder ein längeres Blog-Eintrag, ich weiß es nicht mehr genau, über den Hamburger Dom. Dass du jetzt einfach mal auf diesen Hamburger Dom gehst. Und der Reflex, den ich dann immer habe, ist, das ist ja cool. Aber der Reflex ist eigentlich blöde und nervt dich das manchmal, dass du so exponiert bist, dadurch, dass du als Blinder, der geht auf den Vergnügungsmarkt, der geht in den Vergnügungspark, der spielt Videospiele, der macht große Reisen. Dieses Exponierte, was du dadurch bekommst, nervt dich das? Oder ist das, kannst du damit leben?
Ich weiß, dass viele Blinde das sowas nervt. Die wollen lieber in der großen Masse untergehen. Ich finde es nicht schlimm. Das ist auch so eine Gesellschaftskrankheit, so nicht zeigen dürfen, was du machst, immer schön mit der Masse mitschwimmen und am besten auch kein Lob bekommen, weil das ist ja wieder irgendwie Herausstellung. Und stolz sein darfst du auch schon mal gar nicht. Also ich weiß nicht, ob dir das mal, du hast ja auch schon einiges hinter dir in den letzten 15 Jahren, ob dir das mal so ein bisschen auch so aufgefallen ist.
Man neigt auf jeden Fall eher zur Bescheidenheit in Deutschland, was ich irgendwie auch ganz angenehm finde, weil ich dieses Rumposaunen finde ich immer so, wenn jemand so, du gibst ja auch nicht an mit dem, aber nennen wir es einfach mal kurz angeben, was man alles geleistet hat, dann habe ich immer das Gefühl, er will irgendwas damit verstecken, und ich bin auch eher jemand, der ich kann mich gut selbst loben und ich kann auch sehr eitel sein, aber ich kann schwierig mit der Arbeit, wenn die jemand lobt, dann sagen, ja stimmt, hast recht, ist auch richtig gut. Ich bin dann immer eher der Typ, der sagt, hat Spaß gemacht, fand ich cool. Also ich traue mich auch nicht, etwas einzugestehen, wenn etwas gut ist oder anders oder besonders ist.
Ja, aber indem du sagst, das hat Spaß gemacht oder war cool, hast du es ja schon indirekt. Und so gehe ich aber dann meistens auch damit um. Also
du sagst dann, war einfach ein cooler Besuch im Vergnügungspark oder...
Oder es war mein Job oder keine Ahnung.
Was machst du eigentlich beruflich? Also damals hast du Abitur gemacht und dann den Rest und dann hast du 5000 andere Berufe noch? DJ, Vergnügungsparktester, Reiseberichterstatter, Videoblogger, Fotograf. Und was machst du noch beruflich? Also verdienst du damit Geld?
Nein, schön wär's. Also ich arbeite für ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen. Wir wollen ja hier keine Werbung machen. Im technischen Support. Da bin ich aber eher durch Zufall reingeschlittert. Ich habe eigentlich ja Medienwissenschaften studiert, war dann ja arbeitssuchend und hätte auch die Möglichkeit gehabt, über ein Volontariat auch in dem Bereich wirklich zu arbeiten. Allerdings gab es damals das Problem, es gab keine Übernahmegarantie. Also ich hätte das Volontariat machen können, aber man hat mir dann gleich gesagt in der PR-Agentur, ja, aber es gibt aber keinen Garant, es hängt alles von der Auftragslage und so ab, ob wir dich übernehmen. Vorab hatte ich mich schon bei der Telekom beworben auf eine Teilzeitstelle, und dann hatte ich die Zusage Und dann überlegst du dir, machst du Fulltime-Job, Volontariat, was dich zwar fachlich mehr an deinem Studium dran ist, was aber genauso in Anführungszeichen schlecht bezahlt ist wie die 20-Stunden-Stelle im technischen Support. Und da habe ich mir gedacht, gut, ganz im Ernst, der technische Support, das sind auch erstmal nur 2 Jahre, aber die haben es wenigstens nicht ganz so ausgeschlossen, dass man danach übernommen wird. und außerdem kann ich dann nebenbei meine anderen Projekte, sag ich mal, weiter verwirklichen.
Was hast du eigentlich bei Medienwissenschaften, was waren da deine Abschlussarbeit? Das würde mich immer interessieren.
Die Bachelorarbeit über Fernsehverhalten blinder Kinder und Jugendlicher. Weil das war wirklich mehr eine Frustreaktion. ich fand es zur damaligen Zeit immer so extremst krass, wie selbstverständlich Menschen davon ausgehen, nur weil du blind bist, dass du automatisch auch nur akustische Medien nutzt.
Wie, du hörst, ich dachte, du hörst nur Hörbücher in einem abgedunkelten Zimmer.
Ja, unbedingt. und da hab ich damals mir gedacht, du musst dem irgendwie mal endlich was entgegensetzen. Und habe diese Studie mit 100 blinden Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Auch sehr erfolgreich. Erfolgreich heißt, ich konnte tatsächlich meine These belegen, dass blinde Kinder genauso das Fernsehen nutzen wie Sehende auch. Und es auch unter den Jugendlichen sogenannte Vielseher gibt. Das sind Menschen, die mehr als 3,5 Stunden am Tag fernschauen. Und meine Masterarbeit habe ich geschrieben über das Kinderfernsehen der 90er Jahre.
Ich bin großer Fan.
Beziehungsweise Unterhaltung im Kinderfernsehen ganz gezielt, weil mich sehr stark in der Literatur gestört hat, dass Kinderfernsehen meistens nur aus dem pädagogischen Aspekt betrachtet wird und seltenst aus dem Unterhaltungsaspekt.
Und worauf hast du dich da konzentriert? Also was für ein Beispiel hattest du für Unterhaltungsfernsehen?
Kein Beispiel. Es war eine Querschnittstudie. Wir haben in Hamburg hier das große Glück, ein fast komplettes Archiv der Hör-zu-Fernsehzeitschrift zu haben. Das heißt, ich habe mich mit Kommilitonen in mühevoller Kleinarbeit hingesetzt und Zeitschriften gewälzt von 1990 bis 1999. Immer pro Quartal ein Wochenende und ein Wochentag als Beispiel. Um daran aufzuzeigen, wie sich das Unterhaltungsangebot oder das Kinderfernsehangebot allgemein über die 10 Jahre hinweg verändert hat.
Wie hat es sich verändert?
Es gab einen ganz großen Zenit Mitte der 90er Jahre im privaten Fernsehen, wo du wirklich auf sämtlichen Kanälen Kinderfernsehen finden konntest. Meistens in den frühen Nachmittagsstunden, aber teilweise, Beispiel Tele5, auch in den frühen Morgenstunden. Auch der Anteil von Actionserien ist natürlich im Laufe der Zeit höher geworden. Bis einmal 93, 94, 95 hat es so auch seinen Höhepunkt gehabt. Aber das auch wirklich im Privaten. Ja. Also da hast du wirklich gemerkt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte da schon so ein bisschen seine Aufträge zu erfüllen. Was natürlich sehr extremst war, ich glaube, das gibt es aber heute auch immer noch, sind diese ganzen Merchandising-Geschichten. Also entweder hast du Filme und Serien, die quasi auf ein Produkt oder ein Computerspiel oder was auch immer aufmerksam machen wollen, oder es gibt Waren jeglicher Art, die quasi aus der Serie entstanden. Das fand ich auch, da habe ich nicht viel, sag ich mal, Kapitel für verschwendet, aber ich fand es trotzdem einen sehr interessanten Aspekt, diese Kommerzialisierung.
So Turtles, und dann gab es dazu Turtles Spielzeug und dann, oder irgendwie He-Man, und dann gab es He-Man Spielzeug, also sowas.
Ja, oder andersrum, es gab ja auch, das ist mir aber auch erst vor kurzem so richtig aufgefallen, beziehungsweise hat mir das einer erzählt, es gab ja auch die Super Mario Brothers Super Show als Serie.
Mega
und
cool.
Die war aber als eigentliches Werbeprodukt gedacht für die Mario Nintendo Spiele.
Dabei war die ziemlich gut. Ich kann mich daran erinnern. Da waren so Figuren wie Kid Icarus, die sind heute verschwunden aus dem Nintendo-Kosmos. Es gab so ziemlich coole Nintendo-Serien, so in meiner kindlichen Erinnerung daran. Ich durfte das alles nicht gucken. Ich habe das mal heimlich geguckt.
Ja. Was man auch nicht vergessen darf, der Wortwitz. Also wenn man sich heute Hero Turtles anguckt und wirklich mal mehrere Folgen davon, was da an Anspielungen drin sind, auch aufs eigene Genre oder auf die damalige Zeit, das ist Wahnsinn. Also da steckt weitaus mehr drin, als die Kritiker, sag ich mal, immer attestiert haben.
Ja, wurde immer verkauft als dummes Kinderzeug, aber das ist, wenn du so das tatsächlich, was du gerade gesagt hast, wenn du es mit dem heutigen erwachsenen Auge siehst, wunderst du dich, wie erwachsen zum Teil diese Serien sind.
Ja, und guck dir doch mal Erwachsenenserien, sind die viel besser?
Nee.
Bevor du dich als Kind Actionserien widmest, die wirklich mit realen Schauspielern sind, wo wirklich echtes Kunstblut, sag ich mal, fließt, dann noch lieber eine Kinder-Action-Serie, wo der Held verpufft und am Ende vielleicht doch wieder aufsteht. Aber das war halt die große Kritik und die hat mich auch extremst bei meiner Literatursichtung gestört. Also, dass immer so negativ betrachtet wurde.
Kennst du meine absolute Lieblingsserie? Also jetzt auch nochmal, ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, weiß, welche Serie ich jetzt sage. Beste Serie aller Zeiten im Vergleich zu allen anderen Serien, die ich je gesehen habe, Adventure Time.
Nein.
Ich empfehle sie dir hiermit. Das ist wirklich eine so besondere Serie für Kinder, die so besonders ist, dass ich sie dir einfach empfehle. Mehr kann ich nicht. Ich will nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, es sind mittlerweile 10 Staffeln. Es sind 10 Minuten geht immer eine Folge. Das ist ja dieses neue Format, also relativ neue Serien-Kinderformat, dass immer eine Folge nur 10 Minuten gibt und die werden dann so im Doppelpack gezeigt. Und das ist sowas Besonderes, hast du in deinem Leben noch nicht gehört oder gesehen. Das ist einfach großartig. Wirklich. Also so, da ist Breaking Bad kackt ab gegen diese Serie. Jetzt weiß ich nicht,
alles
ob die
klar.
Ja, die Verbindung ist nicht abgebrochen. Ich weiß nicht, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns beide hören, sehen wir uns nämlich, weil ich dann auf jeden Fall mit dir auf einen Vergnügungsmarkt, nee, wie heißt es denn, in einen Vergnügungspark gehen möchte, oder aber viel lieber möchte ich mit dir eine Reise machen und dich dabei begleiten, beziehungsweise im Hintergrund stehen. Und ich hoffe, dass du auch noch Lust dazu hast nach diesem Gespräch. Ich habe jetzt irgendwie noch relativ viel Fragen in mir drin, aber unser Format geht immer nur so knapp eine Stunde. Deswegen.
Du musst es schneiden, mein Lieber. Du musst einfach die ganzen Pausen und so rausschneiden, dann haben wir noch ein bisschen Zeit.
Du hast recht. Lustigerweise ist das Versprechen meines Podcasts, deswegen habe ich mich auch immer entschuldigt für diese Hakler in unserem Gespräch. Ich schneide nicht aus Faulheit, weil ich das so angenehm finde, dass man, wenn man weiß, dass wir nicht schneiden, wir reden. Das ist irgendwie so, weißt du, du kannst dich nicht nachträglich entschuldigen für das, was du gesagt hast, was bei uns beiden jetzt nicht nötig wäre. Aber wenn ich mit irgendwie politische Themen diskutiere, dann gibt es ja oft Situationen, wo der andere sagt, na, das können wir dann nochmal rausschneiden und ich dann so, nö, das bleibt jetzt drin.
Da bin ich ja gerade sehr dankbar, dass wir keine politischen Themen diskutieren. Das ist langsam nämlich echt, also leid. Also.
Du meinst jetzt die aktuelle Corona-Situation?
Ja, nicht nur das, was mich gerade so tierisch annervt, ist diese, ich nenne es mal etwas böse Paranoia, diese Political Correctness Paranoia. Hinter jeder Äußerung ist Sexismus, Rassismus, Diskriminierung und was weiß ich, Feindlichkeit und ich hatte vorhin auf Twitter einen Spruch veröffentlicht, Social Media vor 10 Jahren, du hast es was gesehen oder gelesen, du fandst es toll und du hast es geteilt. Und Social Media heute ist, du hast etwas gelesen, du findest es toll, du kannst es aber nicht teilen, weil du musst erstmal gucken, welcher politische Gesinnung ist der Verfasser und sind die Quellen alle überhaupt seriös und dann kannst du es vielleicht mal teilen.
Das ist tatsächlich eine hochinteressante Diskussion, warum wir alle so radikalisiert sind bezüglich unserer eigenen Meinungen im Internet. Also ich bin zum Beispiel extrem meinungsmüde geworden. Also ich habe in den letzten Monaten sehr viel mit Verschwörungserzählern diskutiert auf Facebook. Und
oha.
Ich kann einfach nicht mehr. Also es ist so dieses, ich habe gar kein Interesse mehr, irgendwas zu teilen. Und zum Beispiel bei Instagram halte ich mich relativ unpolitisch, weil ich das so, manchmal will ich einfach auch keine Diskussion führen. Aber ich verstehe, das, was du gerade gesagt hast, ist diese politische Korrektheit oder dieser Kampf um die politische Korrektheit, der ist auch, ich finde den hochinteressant. Und meine Haltung im Übrigen dazu ist, du kannst diese Haltung haben, dass alles zu sensibel genommen wird, aber man muss auch zulassen, dass jemand sagt, das verletzt mich in dieser ganzen Debatte. Weil viele Leute, und das würde ich dir nicht zutrauen, diskutieren ja eben so, was darf man heute eben noch sagen? Darum geht es gar nicht in der Debatte, sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum, darauf zu achten, dass es andere verletzt, was du sagst. Du kannst deinen blöden Witz oder deine, was du als politisch inkorrekt bezeichnest, immer noch machen. Du musst es nur in den Kontext setzen, dass du dir bewusst bist, es könnte jemand verletzen. Und da musst du dich.
Ja, aber ich frage mich inzwischen, woher kommt auf einmal dieser Trend? Ich bin mal wieder etwas böse und sarkastisch, dass sich Leute heute auf einmal wegen jedem kleinen falschen Wort oder nicht gesetztem Gendersternchen oder was weiß denn ich, sofort angegriffen fühlen.
Das angegriffen fühlen ist, egal in welcher Debatte, der große Fehler. Die Debatten gab es schon sehr lange und schon immer. Nicht schon immer, also die Gender-Debatte ist eine relativ neue Debatte, also sagen wir 40, 50 Jahre alt, aber zum Beispiel so über rassistische Begriffe, was ja auch in den letzten Wochen auch wieder sehr intensiv diskutiert wurde. Diese Debatten existieren eigentlich schon sehr, sehr lange, nur durch Social Media können sehr viel mehr Leute ihre Meinung dazu äußern. Und diese Meinungen sind das, was die große Schwierigkeit darstellt, weil Meinung heißt noch nicht, dass du etwas dazu weißt. Du hast aber das Gefühl, alle denken so. Also, wenn derjenige sagt, ich möchte gerne diese Soße mit diesem Begriff benennen, und das machen ja alle so, dann posten ganz viele drunter, ja, ich auch, und dann bekommst du das Gefühl, ganz viele wollen eigentlich gar nicht, dass die Sprache geändert wird. Dann hast du auf der anderen Seite das Lager, die sagen, wir müssen unsere Sprache verändern, und dann posten auch ein paar Leute dazu etwas, und du bekommst das Gefühl, ganz viele wollen dazu irgendwas sagen. Aber der Konsens in der Gesellschaft ist so eher schulterzuckend, und der findet ja nicht im Internet statt. Ich vergleiche das immer ganz oft mit Krankheiten. Wenn du Krankheiten googelst, hast du immer das Gefühl, du hast die schlimmste Version deiner Krankheit. Der Grund dafür ist, dass nur Leute, die die schlimmste Version einer Krankheit haben, etwas dazu im Internet schreiben. Wenn du zum Beispiel irgendwie so Angina hattest und die verlief normal, schreibst du ja nicht auf irgendeinem Forum, es verlief normal, sondern du gehst erst auf das Forum, schreibst bei wie Medi1 oder sowas, schreibst eben, Tim, ich habe seit 8 Monaten eine Angina. Und dann, es gibt immer nur das Extrem, das online stattfindet. Und das ist das Problem der ganzen Debatte, weil wir sie online sehen.
Aber auch der ganzen, weil du vorhin meintest, du hattest deinen letzten Aktionen und Podcasts viel mit Verschwurbeltheoretikern diskutiert. Das ist ja auch so ein ganz komisches Ding. Für viele gilt ja schon als Verschwörungstheoretiker, wer sich nur annähernd kritisch gegenüber der Politik oder den derzeit aktuellen Maßnahmen äußert. Also für viele ist ja so jemand schon Verschwörungstheoretiker, und das, finde ich, ist schon sehr grenzwertig.
Jetzt kommt was Tolles. Das Erstaunliche, das Wort sage ich sehr oft seltsam im Podcast, deswegen betone ich es nochmal, ist, dass diese Sache, dass eben die meisten, also ich würde nie sagen, dass jemand, der die Politik kritisiert, ein Verschwörungserzähler ist. Diese Argumentation, wir dürfen hier nichts mehr sagen, und wenn man was dagegen sagt, ist oft aus dem Lager. Also jetzt nicht mal aus dem Verschwörungslager, sondern zum Beispiel, dass du diesen Satz sagst. Der Satz, du kannst dich kritisch zu dieser Politik äußern, und kannst dich der Debatte stellen, und auch ich äußere mich kritisch zu dieser Politik. Ich finde das furchtbar, dass diese Undurchsichtigkeit mit den Inzidenzien, dass das eigentlich keiner versteht, dass es der Bevölkerung nicht richtig erklärt wurde, was das bedeutet. So, das ist keine gute Politik gewesen, was aber nicht dazu führt, dass ich die Politik grundsätzlich kritisiere. Und die Verschwörungserzähler haben sehr oft eben den Satz gesagt, ich bin ja schon ein Nazi oder ich bin schon ein Verschwörer, wenn ich nur die Politik kritisiere. Und das stimmt einfach nicht. Also so, das sagt niemand, das sagt man nur untereinander, und ich kenne auch eigentlich, also siehst du, ich ertappe mich selber bei diesem Fehler zu sagen, ich kenne niemanden, der das auch so sehr denkt. Also das ist falsch. Es gibt halt auch keine Statistiken dafür, die dir irgendwie sagen, der Nicht-Verschwörungserzähler sagt nicht zu Verschwörungserzählern, dass er ein Verschwörungserzähler ist, weil er die Regierung kritisiert. So, das, es gibt dazu nichts. Also diese Annahmen, warum man, wo man oder so ist oder wie man steht, das sind alles immer nur Befindlichkeiten und Gefühle, aber es lässt sich nicht belegen. Und wenn du die Regierung kritisierst, bist du für mich, zumindest als Thilo, als Journalist, kein Verschwörungserzähler. Wenn du mir jetzt aber erzählen würdest, die Regierung steht unter Kontrolle von Echsenmenschen aus England, dann würde ich sagen, du bist ein Verschwörungserzähler. Aber einfach Kritik zu äußern ist total legitim und kann jeder auch machen und gehört auch dazu. Und ich meine, Frau Merkel und diese Regierung muss sich seit 2015 frühestens einer ständigen Kritik stellen. Also Kritik an der sogenannten Flüchtlingskrise, Kritik an den Corona-Maßnahmen. Da ist ja ständig Kritik. Und deswegen stimmt für mich dieses Argument nicht, dass man nicht kritisieren darf, und schon gar nicht, wenn man kritisiert, ist man automatisch ein Verschwörungserzähler. Weil das bist du nicht. Kritik ist berechtigt. Lasst uns doch einfach weiter kritisieren. Weil nur so können wir uns unterhalten. Und ich glaube, Lustig, dass jetzt dieses, ich wollte das Gespräch mit dir ja führen, weil wir eigentlich nicht politisch werden wollten. Jetzt sind wir es doch.
Genau. Aber gut, dann hast du vielleicht zum Schluss noch irgendwas, was du wissen wolltest, damit wir wieder einen Bogen kriegen.
Fährst du mit mir zusammen in Urlaub? Das ist eigentlich die einzige Frage, ja, die ich dir stellen will. Gut.
Ach so.
Das ist das Einzige, was ich jetzt am Ende noch von dir wissen will, weil ich würde sehr gerne mit dir in den Urlaub fahren und ich will jetzt von dir hören, hast du immer noch Lust, mit mir in den Urlaub zu fahren?
Das können wir machen.
Sehr schön. Darauf freue ich mich. Christian, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback zu diesem Podcast wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns nochmal unterhalten. Und sowieso, wenn wir einen Urlaub machen, machen wir auf jeden Fall Podcasts und erzählen jeden Tag von unseren Reiseerlebnissen.
Ein kleiner Hinweis noch am ganz zum Schluss. Ich habe ja am 1. Februar mein erstes eigenes Buch veröffentlicht, wo ich auch ein Teil von dem, worüber wir hier gesprochen haben, ein, zwei autobiografische Sachen aus meiner Kindheit, Freizeitparktests, Reiseberichte, aber auch teils sehr, sehr kritische Essays zum Thema Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft. Wie gehen wir eigentlich selber mit Behinderung um? Einfach einen Querschnitt aus meiner bisherigen journalistischen Arbeit habe ich da zusammengefasst. Das Buch heißt Blind Dance, findet man beim Buchhändler des Vertrauens oder auch direkt bei mir, christian-ohrens.de. Oder auch auf meinem YouTube-Kanal ist es auch verlinkt. Also wer,
ich würde mal sagen, wir verlinken da einfach alles in den Shownotes auch.
Alles klar, genau.
Dann machen wir deinen YouTube-Kanal, deine Webseite und auch den Link zum Buch. Dann können alle, die es sich angehört haben und noch mehr wissen wollen, sich darüber informieren. Vielen Dank, Christian.
Ich habe zu danken.